Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Game of Thrones Podcasts hier bei Fortsetzung.tv. Mein Name ist Harry List und ich begrüße heute wieder die große Runde. Da wäre mal der Jens.
Hallo.
Der Christopher.
Hi.
Und der Olaf.
Hallo.
Wir haben, glaube ich, ganz schön viel zu besprechen. Ist ordentlich was passiert in dieser Folge. Es schickt gleich von mir aus voraus, dass für mich diese Folge eine ordentliche Achterbahnfahrt war, der Gefühle, vor allem zwischen Ärger und wow. Und mir sind auch ganz kurz manchmal einmal die Augenwinkel nass geworden. Wollen wir gleich in die Folge losstarten oder möchtet ihr noch was anmerken zu letzter Woche? Der Jens war letzte Woche nicht dabei, weil der will sicher noch.
Ich hab alles, wenn kurz kommentiert, auf der Seite im Kommentar. Mir fällt jetzt gar nichts ein.
Dann würde ich kurz noch anmerken, Harry, du hattest mich entweder im letzten oder im vorletzten Podcast gefragt, ob Eastwatch vorher schon mal erwähnt wird in der Serie. Und da ich ja gerade mit meiner Freundin einen Neudurchgang mache, kann ich dir verkünden, dass es in der vierten Folge der ersten Staffel zum ersten Mal erwähnt wird.
Na, dass es erwähnt wird, ja. Es gibt, wie ist das? Ich habe heute in irgendeinem Podcast gehört, es gibt irgendwie, keine Ahnung, 20 Posten, von denen auch irgendwie 2 oder 3 im Betrieb sind von der Nachtwache, ne?
Und 3.
Das ist so irgendwie, ja, 3, okay. Und den dritten haben wir aber nie gesehen.
Nein.
Oder auch nicht erwähnt bekommen. Oder vielleicht wurde er erwähnt, aber.
Erwähnt schon, der Shadow Tower, der ist halt ganz im Westen.
Okay. Na gut, ja, soll so sein.
Die verlassene Burg, dieses Nightfort, die älteste Burg, die haben wir mal gesehen, als Bran auf dem Weg nach Norden durchgekommen ist und Sam dort begegnet ist und die.
Das mit diesem Brunnenschacht.
Genau.
Ah ja, okay. Hätten wir das auch geklärt. Das mit der Geografie ist ja so eine Sache.
Vor allem bei mir, ja.
Dann starten wir los. Die Regie dieser Folge hatte wieder Matt Shackman und das Drehbuch stammt von Dave Hill. Und der hat sich bei mir gleich in der ersten Szene fürchterlich unbeliebt gemacht. Allerdings dann im Laufe der Folge sich wieder ein bisschen Ehre zurückgeholt. Jens, fang gleich an. Erste Szene, was ist passiert?
Ja, er kann, glaube ich, nichts dafür, weil die das ja so sich zurechtgelegt haben, dass Bronn und Jaime den längsten Atem in Westeros haben und wahrscheinlich einfach aufgrund des Flusses ja einfach entlang gelaufen sind, bis sie am anderen Ufer rauskamen. Also totaler Krampf von der Logik her. Mich hat auch nur entschädigt, dass das Bild von dieser Rauchsäule von dem Schlachtfeld einfach zu schön ist, wie Jaime und Bronn am Ufer sitzen. Es war schön anzuschauen, aber halt man langt sich halt erstmal an den Kopf.
Ich glaube, die haben Schilfrohre aus Drachenglas benutzt. Also Drachenschilf, das wächst da überall.
Bronn hat auch noch so ein bisschen für den Zuschauer gesprochen, als er gefragt hat, sag mal, hast du nicht diesen riesigen Drachen da gesehen, der da war? Das haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen.
Ja, aber er antwortet ja auch wahrheitsgemäß. Er hat versucht, den Krieg zu beenden. Und das war, ich meine, für ihn wiederholt sich die Geschichte. Er hat den Mad King, also den Vater von Danny, erstochen. Und ich meine, das wiederholt sich alles. Alles um ihn herum brannte und dachte, ja gut, ist einmal gut gegangen, warum nicht ein zweites Mal mit dem Speer? Ja, sollte nicht sein.
Ja, da habe ich mich gleich ärgern müssen am Anfang und habe gedacht, Gebete. Es hätte so viele gute Möglichkeiten gegeben, das zu lösen. Wir haben es eh in lang und breit besprochen. Und meine Idee war ja, dass sich Tyrion und Jaime begegnen. Und das ist ja in dieser Folge nachher noch passiert, aber sie haben es, meiner Ansicht nach, haben sie das komplett verkackt. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Machen wir das irgendwie stationsweise wieder durch, damit das hier irgendwie eine Ordnung hat?
Ich weiß nicht, geht das diesmal überhaupt? Weil diesmal sind so viele Sachen Reaktionen auf das, was vorher war. Und die reisen so schnell wie nie zuvor. Und insofern ist es vielleicht chronologisch diesmal doch sinnvoller.
Der Einzige, der so ein bisschen neben allem steht, ist ja quasi Sam, weil bei dem weißt du ja gar nicht, wann ist das jetzt überhaupt passiert bei ihm und in welcher Geschwindigkeit ist seine Handlung in der Folge überhaupt passiert. Da würde ich, das würde ich auch so sehen. Ich glaube, das ist.
Also halt diesmal schon, ne? Weil es kommt ja das ist ja eine Reaktion, die erste Szene in der Zitadelle auf den Raben, der den Bran geschickt hat. Also es ist sehr chronologisch diesmal. obwohl es natürlich etliche Zeitsprünge innerhalb der Folge gibt, die zum Teil Monate betragen müssten, wenn man so wollte, aber es ist trotzdem in sich geschlossen, also zeitlich chronologisch, auch wenn Monate oder Wochen vergehen.
Aber wir können auf jeden Fall die Aufarbeitung des, wie haben es Benioff und Weiss genannt, Loot Train, irgendwas, der große Eisenbahnraub von King's Landing. Ja, das, da können wir noch fertig machen, weil da gab es ja dann auch noch einen schönen Drachen, toll animiert wieder, wo Tyrion und Daenerys ja aneinander geraten, unter Anführungszeichen, oder irgendwie offene Diskussionen führen darüber, wie man jetzt speziell mit den Talis verfahren soll. Es ist ja auch hier irgendwie so ein feudales System. Wir diskutieren nur über die feinen Herren, über die Lords, aber die anderen sind da jetzt eher nur so, ja, halt Zinssoldaten. Und da sind wir jetzt nicht super traurig um, wie heißt der Papa?
Randall. Nicht unbedingt, aber die Art und Weise, wie er jetzt quasi hingerichtet wird, das ist durchaus diskutabel. Das diskutieren Tyrion und Varys ja später schon zu Recht.
Und zu Recht zieht Varys ja die Parallele zu dem ältesten Stark und dessen Sohn. Das war ja genau das Gleiche, was im Thronsaal dort passiert ist, wo er Zeuge war. Ne, also da sind sich jetzt Vater und Tochter doch eins zu eins ähnlich geworden in ihrer Reaktion. Auch wenn es bei Danny insofern begründet ist, dass sie ihn dass sie scheiße dagestanden hätte, wenn sie jetzt wirklich sagt, okay, ich habe euch zwar vor die Wahl entweder oder gestellt, aber ich mache jetzt trotzdem noch einen Kompromiss und sperre euch erstmal in den Kerker, wie es Tyrion vorschlägt.
Ist es noch eine Option, jemanden an die Mauer zu schicken? Also ich meine, in dem Chaos, in dem Westeros gerade ist, ich meine,
absolut. Also ich meine, Tyrion schlägt es vor und das wäre eigentlich die beste Alternative gewesen. Also da ist die Nicht-Anerkennung von Dany als seiner Königin schon echt hart. Und seine Erwiderung darauf auch hervorragend, weil er halt meint, bis vor kurzem war ja eigentlich noch jemand ganz anderes deine Königin. Insofern könntest du dich flexibel genug zeigen, auch einfach das Schwarz anzuziehen und die Klappe zu halten und am Leben zu bleiben, einschließlich deines ältesten Sohnes.
Die Ikea-Teppiche umzuhängen, wie wir ja gelernt haben in den letzten Wochen.
Selbst wenn es jetzt keine realistische Option mehr wäre, Leute an die Mauer zu schicken, könnte man es ja noch symbolisch machen. Aber sie möchte ja lieber Leute rösten lassen. Und ich finde, da ist für mich ja schon so ein bisschen was gekippt. Es wurde ja vorher immer schon mal angedeutet, dass die Dame vielleicht so ein bisschen verrückt geworden ist inzwischen. Jetzt habe ich aber als Zuschauer die ganze Rede von vorher danach einfach nicht mehr glauben können. Dieses, ich will euch alle befreien und eigentlich, es war ja immer so ein bisschen, Daenerys hat ja immer so ein bisschen den Eindruck gemacht, sie würde das Ständesystem da abschaffen wollen. Da habe ich jetzt aber nicht mehr den Eindruck. Das wirkt jetzt für mich doch so nach, machen wir, aber nur nach meinen eigenen Vorstellungen und mit mir als Terrorherrscherin an der Spitze so ungefähr. Fand ich sehr unangenehm.
Ja. Also für mich ist sie schon die zweite Mad Queen und nimmt sich überhaupt nichts gegenüber Cersei.
Naja, okay, schauen wir mal. Es ist vielleicht doch für mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Noch heißt nicht, dass du irgendwann down the road irgendwann recht hast, aber.
Also sie hat ja immerhin noch die Leute, die sie davon abhalten, so zu sein wie Cersei. Die hat sie ja wiederum nicht. Wenn sie jetzt keinen Tyrion hätte, keinen Jon Snow hätte, etc., wer weiß, was Daenerys nicht schon alles getan hätte, wenn sie nicht diese Stimmen der Vernunft in Anführungszeichen um sich hätte. Bei Cersei ist das ja ganz anders. Die kann ja ungezügelt agieren, sag ich mal.
Naja, Jaime zügelt zu wenig.
Naja, wenn der ständig weg ist, also ich meine, hat er andere Dinge auch zu tun. Aber was ich noch fragen wollte, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das irgendwann in den letzten Folgen erwähnt habe, aber irgendwie ging mir das vom Finale der sechsten Staffel, wo Daenerys und Tyrion sich quasi super geeinigt haben und sie ihm gesagt, hey, ich vertraue dir total. Dann kam irgendwie kurz mal Orlena vorbei und hat gesagt, na, vielleicht doch nicht. Und plötzlich grieselt zwischen den beiden. Für mich jetzt nicht irgendwie so wirklich nachvollziehbar, dass er eben nicht so einen Einfluss hat und dass sie so gar nicht auf ihn hört eigentlich zwischendurch. Und dass auch ich habe das Gefühl, dass auch andere Leute, die darüber schreiben, da eine massive Krise sehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt nachvollziehen kann.
Also von wessen Seite aus? Von Danny?
Ja, dass sie ihm so misstraut und dass er irgendwie besonders viel Grund gegeben hätte, ihm zu misstrauen tatsächlich. Also ich meine...
Naja, es ist ein bisschen unangebracht, dass Danny ihm die Schuld in die Schuhe zieht, dass Euron die Iron Islander, also Yara und Fionn und die Dorn-Leute als Koalition quasi verloren hat und dass ihm nicht aufgegangen ist, dass man Olenna und Highgarden mehr schützen muss, sondern sich so auf Casterly Rock eingeschossen hat, um es seiner Familie heimzuzahlen und ihm dann halt ja auch unterschiebt. Oder sich nicht sicher ist, ob seine Allianzen nicht doch irgendwo noch der Familie gehören. Und ich fürchte mal, dass genau das passieren wird, dass es darauf auch hinausläuft. Also so wie er schon das letzte Mal auf Jaime geguckt hat und dass die verbrennenden Lannister-Soldaten, ich meine, es ist eine Sache, aus der Entfernung zu planen, okay, wir nehmen Casterly Rock ein, aber dem nicht beizuwohnen, wie die Soldaten und Leute dabei verrecken und draufgehen, ist halt doch was anderes, wenn man dann als Zeuge dabei steht und sieht, wie die Leute wirklich in ihren Rüstungen geröstet werden. Er sieht ja diesen einen Typ, der versucht hat, sich hinter seinem Schild zu verstecken und dabei zu Asche oder einfach verbrannt worden ist. Das geht ihm, glaube ich, mächtigst nahe und das spielte sich auch in seinem Gesicht ab. Es war super gespielt überhaupt wieder in dieser Folge. Also so gut haben wir Dinklage lange nicht erleben dürfen wie in dieser Folge.
Ach, das ist nur das Castamere-Lied im Hintergrund. Das ist alles die Musik.
Nee.
Da schließe ich mich dem Jens aber an. Das fand ich auch sehr eindrucksvoll zu sehen, wie er da durch dieses wirklich von Asche überzogene Schlachtfeld läuft und das alles gar nicht so richtig fassen kann. Ich glaube, wir müssen auch mal ein bisschen die Relation sehen. In deren Welt muss das so ähnlich gewirkt haben, was die damit angesehen haben, wie in unserer Welt vielleicht die Zündung der Atombombe damals. Vollkommen unglaubliche Art von Zerstörung und Gemetzel und
so. Rückt ja auch wieder näher.
Also, ist ja. Was? Der Mann, der grüne Pampe in die Bucht gegossen hat und angezündet hat.
Dem ja, geht das wird das ihm ja nahe, später oder? Auch zu Recht nochmal vorgeworfen. Das ist ein sehr gutes Argument, aber es, da war er halt auch nicht so, man konnte es halt nicht so direkt sehen bei der Schlacht in Blackwater Bay, weil es A, dunkel war und B, so eine anonyme Masse von fremden Schiffen, die er da quasi versenkt hat.
Ja, aber hat er irgendeine Beziehung dazu Männern, nur weil sie eine Lannister-Rüstung tragen? Soll er eine Beziehung zu ihnen haben?
Ja, glaube ich schon. Ist ja quasi, ist ja die das Familienheer, das Alte.
Ist ja damit aufgewachsen. Also ich würde es nicht so vom Tisch wehen.
Ich weiß nicht, die Kanalarbeiter von Casterly Rock müssen ihm näher stehen als die Soldaten. Er hat seinen Vater umgebracht, er hasst seine Schwester, alle haben ihn, mit Ausnahme von Jamie, haben ihn alle gehasst. Er hat außer seinem Namen de facto nichts, was ihn an diese Familie bindet.
Naja, also er
hat dass er Angst um Jamie hat, ja, absolut nachvollziehbar, familiäre Bindung, okay. Aber ich meine, er hat gesehen, wie der Drache ein Schiff neben ihm abgefackelt hat. Ich meine, was hat er erwartet? Also da jetzt so zu tun, als wäre das Ausmaß der Zerstörung, zu der diese Drachen in der Lage sind, das ist jetzt ein bisschen sehr relativistisch, möchte ich fast sagen, oder? Also ich kann ihm da jetzt nicht irgendwie was verzeihen oder so, oder irgendwelche, also dramaturgisch nicht verzeihen, dass er jetzt irgendwelche Gewissensbisse hat, weil ihm irgendwas nicht klar wäre. Ich hätte von nichts gewusst, haha.
Ich finde, Varys bringt es gut auf den Punkt in dem Gespräch, das sie haben und wo sie ja auch, wo er wohl auch das erste Mal seit langem selber zum Wein greift. Man kann sich lange einreden, das hätte nichts mit einem zu tun oder die Entscheidungen, die man selber getroffen hat, deren Auswirkungen so vor Augen geführt zu kriegen, das geht ihm nahe.
Außerdem, zu deinem Argument von gerade, er hätte ja nichts mit den Soldaten vorher zu tun gehabt. In der Serie wurde ja mehrfach etabliert, dass er da sein halbes Leben in irgendwelchen Weinschenken und Hurenhäusern verbracht hat. Wen wird er da wohl getroffen haben? Die anderen Soldaten natürlich. Also da sehe ich schon irgendeine Verbindung, so ein bisschen jedenfalls. Aber du hast natürlich recht, dass das ziemlich relativistisch ist, klar.
Wobei natürlich die Kasten sich genauso in ihren Bordellen aus dem Weg gehen. Ne? Tyrion Lannister ist sicher hat sicher einen anderen Etablissements verkehrt als die einfachen Soldaten. Aber ja, gut, mal schauen, wohin das noch führen wird. Ein bisschen schade um die Zeit und um die Tinte auf dem Drehbuch ist es für mich, dass Dicken nur so wurde irgendwie eingeführt. Wir haben ihn dann halbwegs akzeptiert und jetzt war er im Endeffekt eigentlich völlig überflüssig, oder? Habt ihr da noch irgendwas anderes dazu zu sagen? Außer, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass er an der Seite seines Vaters steht bis zum Ende, bringt jetzt irgendwas fürs große Ganze.
Außer der Parallele.
Welche jetzt?
Ja, zu Neds Vater und seinem ältesten Bruder. Dass es halt beide erwischt hat im Feuer.
Okay, naja, sorry, mag sein. Parallele, gut und schön. Unterm Strich aber trotzdem ein eher überflüssiger Ausflug mit einem neuen Charakter.
Immerhin einen Peniswitz eingebaut in der letzten oder vorletzten Folge.
Ja, der Drache war cool animiert. Ich fand, da waren ein paar tolle Einstellungen. Und die 500 Animationsarbeiter, die diesen Drachen gestaltet haben.
Animateure. Ja. Ich stelle mir das gerade schön vor, dass die da 500 Leute am Set brauchen, damit der Drache nicht durchdreht.
Mit einem Magic Life T-Shirt.
Die arbeiten normalerweise auf Eurons Partyschiff. Yeah. Und,
genau. Ja. Was ich sagen wollte, ist, dass wenn 500 Leute bei diesem Drachen arbeiten, dann bleiben für die Raben in der nächsten Szene nur noch die Praktikanten über und genauso haben sie dann auch ausgesehen. In die Bran hinein gewagt hat?
Gewagt, ja.
Und jetzt fand ich da schon die nächste. Erzählt mir mal irgendwer, was da passiert ist, bevor ich mich darüber aufreg. Olaf.
Warum muss ich dir erzählen, worüber du dich aufregen sollst?
Ich weiß nicht,
dass
du es mir erzählst, du sollst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Aber die haben die Folge doch alle gesehen. Ach Gott. Nun ja, es ist jedenfalls so, dass sich Bran in einen Raben wagt, um auf großen Flug zu gehen, jenseits der Mauer, um mal zu schauen, wo sich die Army of the Dead momentan so befindet. Und offensichtlich sind das sehr viele geworden. Sie schleichen weiterhin in eher gemächlichem Tempo Richtung Süden, wie wir vermuten. Der Night King erspäht ihn und das reißt dann die Gruppe von Schwalben, von Raben auseinander und Bran wird aus seiner Wagtrance wieder in die Welt zurückgeholt und er meint dann, er müsste alle warnen und Raben zu den anderen Königshäusern schicken quasi.
Die zentrale Frage, mehr passiert da nicht, die du mir jetzt nicht beantwortet hast und deswegen wollte ich, dass du das erzählst, ist das wo? Sieht man schon, wie nah die an Eastwatch sind?
Sieht man nicht.
Also sie sind einfach nur irgendwo.
Das habe ich ja schon mehrmals bemängelt, wie langsam dich diese Luschenarmee da bewegt. Die hätten eigentlich schon nach meiner Meinung nach, jedenfalls so schnell, wie sich der Rest der Personen auf Westeros bewegen inzwischen, 6-mal in King's Landing sein müssen oder so.
Nein, ich glaube, ich habe da eine neue Theorie zu. Ich glaube, die sind nämlich losgelaufen, als die ersten Targaryens in Westeros gelandet sind. Da sind die schon losgelaufen, weil das war eigentlich das No-Go für die, ne? Dass Drachen auf Dragonstone waren. Das war wie die Kuba-Krise auf Planetos. Da sind die, glaube ich, schon losgelaufen. Insofern finde ich das jetzt ganz gar nicht so verkehrt, dass es mehrere hundert Jahre gedauert hat, bis die von da oben bis zur Mauer unterwegs sind. Das passt.
Ja gut, dann brauchen die aber von der Mauer nach Winterfell weitere 30 Jahre.
Ja.
Und von Winterfell nach King's Landing weitere 100 Jahre.
Richtig.
Also, okay.
Also nur noch 3 Winter.
Genau. Was mich sehr gestört hat an dieser Szene war, dass danach Bran das dringende Bedürfnis hat, Briefe zu verschicken. Und ich denke mir die ganze Zeit, die Information, die er hier liefert, war ja doch schon vorher bekannt. Hätte John das nicht machen können? Hätte das nicht jeder, hätte das nicht die Nachtwache schon längst machen können? Warum hat nicht jeder Player in Westeros von der Zitadelle bis zur Red Keep bis Dorn schon Dutzende Updates erhalten, was da im Norden passiert. Und jetzt ist es für alle irgendwie die neue Information.
Ja, John hat es ja vermutet. Ne? Also bei dieser großen Konferenz, in der dann Tormund und die Wildlinge zur Eastwatch by the Sea schickt, da hat er ja schon diese Vermutung. Bran belegt es jetzt quasi nur, was ihm dann allerdings von den Meistern angezweifelt wird, weil was hier der Krüppeljunge in Winterfell und was der sich da hier magiemäßig rausnimmt, ist doch alles Humbug.
Ja, und ich meine, hätte nicht der irgendwie, wenn das der Lord Commander schickt, nicht irgendwie mehr Gewicht gehabt?
Vor
3 Jahren, also 3 Jahre in Serienzeit oder was auch immer.
Oder noch mehr Zeit, also so wie sich Sam geäußert hat, mit den ganzen Jahren, die Bran nördlich der Mauer gewesen wäre, da habe ich auch ein bisschen mit der Stirn gerunzelt.
Ja, ich auch.
Weil es war ja schon mal einer in der ersten Staffel auf den Weg geschickt worden, nämlich der Alistair Thorne mit den Überresten von diesem belebten Toten, die dem versucht haben, den Mormont umzubringen, was John verhindert hat. Da haben sie ja schon mal jemanden mit einem Beweis nach King's Landing geschickt. Nur der hat halt damals noch so lange gebraucht, dass nur noch Knochen übrig geblieben sind.
Das war nur eine Hand, oder?
Genau, und ist halt ausgelacht worden deswegen. Und ich glaube, im Prinzip wird genau das Gleiche auch wieder passieren, selbst wenn der Plan aufgeht.
Okay. Ich fand das irgendwie eine sehr hilflose Art, irgendwie die Handlung weiter voranzutreiben oder irgendwie Informationen zu verteilen. Weil, wie gesagt, es ist halt, warum sollte Bran jetzt irgendwie glaubwürdiger sein? Warum ist diese Information, da ist das Heer, er sieht das von den Raben aus. Das war jetzt auch keine neue Information, weder für uns noch für ihn, noch für irgendjemanden, der weiß, was da oben los ist. Also insofern war das für mich.
John hat die Bestätigung, ne, wenn er die Nachricht kriegt. Der weiß, er hatte recht mit seiner Vermutung und da muss ich jetzt hin. Also da ist es wichtig und die andere Person, auf die das einen großen Einfluss hat, ist Sam, weil der daraufhin beschließt, fuck it zu sagen, ich hole mir zufällig die richtigen Bücher aus der Bibliothek und mache mich auf den Weg nach Norden. Also für die beiden ist es essentiell, dass Bran diese Raben schickt. Aber das sind halt nur 2 Raben, die anderen interessiert das nicht sonderlich, wie Cersei ja auch zeigt.
Jens, wo du das gerade schon angesprochen hast, hast du das so empfunden, dass er sich zufällig Bücher aus den Regalen zieht oder dass er welche nimmt, die er schon mal in der Hand hatte und genau weiß, wo die stehen?
Ich fand es einfach zu viele Bücher, die da rumstehen, dass ich es ihm abgenommen hätte, jetzt wirklich komplett gezielt zuzugreifen. Also bei 2 Bänden mag das vielleicht zutreffen, der Rest ist Zufall. Also es ist einfach Da kommt ein bisschen zu wenig raus, dass er auch studiert und gelernt hat dort. Weil es war halt viel wichtiger, ihn diese Kacke-Montage zu machen, als ihn halt auch dabei zu zeigen, dass er wirklich Spaß hat, sich Wissen anzueignen. Also das kommt ein bisschen zu kurz. Oder kam ein bisschen zu kurz.
In der Szene mit Gilly dann erwähnte das ja auch noch mal. Er nennt ja auch diese Zahl an Shits, wo sie ihn dann nochmal korrigiert, weil er dann sagt, während hier irgendwo die Lösung quasi für unsere Probleme steht, und das klingt ja dann auch sehr, klingt nicht so danach, als würde er jetzt genau wissen, wo er dann hin muss. Ja. Das ist vielleicht noch so ein, aber in der Szene ging es ja eigentlich eher um was ganz anderes, da sprechen wir nochmal drüber, aber wo in so einem Nebensatz jetzt quasi so ein bisschen die Geschichte nochmal geändert wird, aber das spricht wohl auch dafür, dass er da dass er da einfach aus Verzweiflung, weil er nie genau das tun konnte, was er tun wollte, sich dann vom Acker macht und ein bisschen random die Bücher einpackt.
Na, dann machen wir Sam doch gleich fertig, weil, wie ihr schon gesagt habt, der ist ja doch ein bisschen isoliert von den anderen. Weil er sagt ja in irgendwie dieser Runde der Meister, dieser Rektorssitzung, dass sein Vorschlag ist, alle gescheiten Leute sollen sich jetzt möglichst viele Bücher schnappen und nachschauen, was die Lösung ist, oder? Ja, so, aber seine Antwort darauf ist, und ich verstehe seinen Frust, ja, also Aber wenn er weiß, dass die Lösung in irgendwelchen Büchern ist, ist es nicht die gescheiteste Idee, sich von diesen Büchern zu entfernen. Selbst für den Preis, dass er halt ja, dafür seinen Tag damit zubringen muss, alte Skripten zu transkribieren. Also dort wegzugehen ist eine verdammt dumme Idee, oder? Er ist kein Kämpfer, er bringt niemanden was. Er hat sich vermutlich Richtung Norden aufgemacht. Also egal, wo er im Norden hingeht, er bringt dort nichts.
Ja.
Das Einzige, was wir irgendwie wollen, ist, dass er halt nicht so isoliert ist und mit unseren anderen Helden und dem Suicide Squad in Eastwatch oder sowas zusammenkommt. Aber ich...
Naja, es wird so kommen, wie der Jens das gerade schon angedeutet hat, dass in diesen zufällig rausgesuchten Büchern jetzt die Lösung für irgendein wichtiges Problem drinstehen wird. Wo die jetzt genau eine Rolle spielt, das sehen wir dann noch, schätze ich.
Beziehungsweise Gilly hat dieses eine kleine Romanzenbüchlein mit eingesteckt, wo sie so interessiert drin gelesen hat.
Aber ihr versteht meine Kritik an dieser
Szene, oder? Ja, das ist natürlich für die Thronfolge dann nochmal.
Ja, wir verstehen die Kritik absolut.
Weil es kam halt wirklich aus dem Nichts heraus. Und die Frage ist jetzt Old Town als Handlungsort abgeschlossen? Kommt vermutlich
nicht. Glaube ich auch. Und ich finde es auch schade, dass wir da nicht mehr gesehen haben von der Ausbildung. Genau wie Jens eben meinte, dass wir nicht gesehen haben, wie Sam wirklich Wissen erwirbt, zwischendurch mal und ein paar Bücher mehr liest, sondern ja, das war jetzt im Endeffekt, das kann man vielleicht auch als Kritik auf einige Szenen der jüngsten Vergangenheit von Game of Thrones anwenden. Wieder so eine kleine kurze Station, die für Leser bestimmt spannend wird, wenn die in den Büchern etwas ausgeführt wird, vielleicht noch im 6. und 7. Band, aber in der Serie jetzt einfach wirklich nur da ist, um von A nach B zu kommen, und das ist halt A,5, so ungefähr. Finde ich ein bisschen schade.
Ja. Und es kommt noch dazu, dass das, was Sam ihnen an ja auch sagt, wo ihre Macht drin besteht, dass den Leuten, dass ihrem Wort Gewicht eingeräumt wird, dass genau das auch passieren wird, aber halt quasi im Off, wenn dann halt doch eine Allianz aus verbliebenen Häusern anrückt, als wie letzte Staffel die Armee aus dem Vale, wird dann halt dieser letzte Flickenteppich aufgeboten, wenn eben dann Sam womöglich mit den Raben aus Winterfell die wichtigste Information schickt, die dann plötzlich alle dort überzeugt und die dann genau ihr Gewicht in die Waagschale werfen. Es wäre halt doof, genauso platt, wie ihn jetzt so ziehen zu lassen, und wird wohl genauso kommen, wie er es angedeutet hat. Wäre bitter, aber es wäre halt wieder so ein die Writing Fail, wie wir sie halt zu ertragen gelernt haben.
Letztlich war Sams größte Leistung dort eigentlich Ser Jorah zu heilen, dass man die Szene da irgendwie noch hatte. Das war letztlich das, was so am meisten wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird.
Und wenn ihr mir erlaubt, dass ich noch ein paar Sätze dazu verliere, weil was in der Folge ja auch für Sam gravierend passiert ist, sein Vater und sein Bruder sind tot.
Aber und weiß er aber noch nicht.
Aber hier kommt jetzt mein Punkt. Wenn er sagt, ich mache mich auf den Weg in den Norden, um dort hilfreich zu sein, weil offenbar bringt es mir nichts, hier in der Zitadelle zu bleiben. Wenn du ein dramaturgisches Argument dafür brauchst, dann dieses hier. Ich meine, bin jetzt nicht so vertraut mit den Gesetzen rund um die Night's Watch, und ich weiß, man gibt seinen Titel auf und so, wenn man dort eintritt und so weiter, aber lassen wir das mal beiseite. Er ist jetzt der Lord Tali. Und die Talis haben immer noch Ressourcen. Ob das jetzt Männer sind oder Finanzen, was auch immer. Oder vielleicht hängen dort noch weitere valyrische Schwerter herum. Er ist der Lord von wie auch immer die dort heißen. Wie heißt das Schlosserl dort? Egal. Und ich hätte das jetzt super gefunden, wenn er sagt, okay, mein Vater und mein Bruder sind tot, ich habe jetzt Ressourcen und die stelle ich dem Norden zur Verfügung, inklusive mir selber und diesen tollen Büchern. Und schon hätte das irgendwie einen Sinn gemacht, dass er sich auf den Weg begibt. weil ich nehme an, wenn ich jetzt die Karte richtig im Kopf habe, dass er auf Weg Richtung Norden eh dort zu Hause vorbeikommt, weil ich meine, am Weg Richtung Süden ist er auch vorbeigekommen. Also muss das ja. Und sei es nur, um seine Mutter mal kurz zu besuchen oder so. Also diese banalen menschlichen Beweggründe hätte ich auch noch irgendwie gelten lassen. Ne? Mhm. Aber er weiß es nicht. Und weil er das nicht weiß, kann ich summieren, dass der Handlungsstrang und dass die Talis relativ konsequenzlose Charaktere waren. Du hast halt, Jamie hat ihn überzeugt, kämpf mit mir, bla bla bla, aber das war jetzt nicht so wichtig, dann wäre halt die Lannisters ein bisschen größer gewesen. Relativ konsequenzlose Charaktere. Sam war nur dort, um sich das Schwert zu holen. Das war das Einzige, was irgendwie von Konsequenz war am Ende, sein wird, eventuell.
Ja.
Und
dramaturgisch gesehen würde ich dir eventuell zustimmen, wenn ich da noch mal ein bisschen drüber nachdenken müsste. Aber aus Zuschauersicht, finde ich, ist eine Figur wie Sam trotzdem sehr wichtig gewesen, weil der halt keiner von diesen Kämpfern und Machern ist.
Nein, den Sam kritisiere ich ja gar nicht, überhaupt nicht.
Ach so, dann habe ich das missverstanden.
Ich meine die zwei, den Vater und den Sohn umso mehr, den zweiten, den Bruder, den dicken.
Ach so, ja, das war natürlich ein total sinnloser Handlungsstrang. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht groß drüber streiten, ja.
Und das ist das, was ich halt jetzt auch kritisiere und kritisiert worden bin dafür, dass ich da manchmal ein bisschen kritisch bin, dass Game of Thrones am Anfang einfach diese sich so viel Zeit gelassen hat und sie sich nicht in dieser Blackbox, in der sie operiert haben, keinen Handlungsstrang weggestrichen haben. Und jetzt sind wir halt da und die Talis waren halt, und wir haben jetzt noch immer keine wirklich relevanten Opfer gehabt nach 5 Folgen.
Du willst unbedingt Leichen sehen.
Nein, ja. ich will Konsequenzen und ich will Logik. Und in dem Fall ist es einfach so, dass ich sage, diese Talis, wenn Sam ein zentraler Charakter ist, und ich glaube, das kann man gut argumentieren, dass er ist ja auch in den Büchern ein POV-Charakter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass mir der Jens das mal erzählt hat. was ja, und auch in der Serie von Anfang an dabei, von der zweiten Folge an oder so. Und der ist dann so isoliert und seine ganze Familie und seine ganze Backstory haben irgendwie keine wirkliche Konsequenz. Man hat es halt gezeigt, man hat Zeit gefüllt und ich verstehe das halt jetzt noch weniger und vor allem.
Es war trotzdem nicht so schlimm wie der ganze Dorn-Handlungsstrang, den sie versemmelt haben und auch die Greyjoys auf den Iron Islands haben sie genauso in den dornischen Sand gesetzt. Also es ist, sind die Talis noch richtig gut weggekommen.
Es reiht sich halt ein, oder? Also man erkennt halt langsam ein Muster. Und
warten wir doch mal ab, bis die Serie vorbei ist, bis wir so ein Fazit für die einzelnen Häuser vielleicht ziehen können, inwiefern die gut oder schlecht weggekommen sind, dramaturgisch gesehen.
Das ist ein guter Plan. Machen wir die Häuserfolge.
Nein. Fände ich übrigens wirklich eine gute Idee, später nochmal so einen abschließenden Cast zu machen, nochmal alles so Revue passieren zu lassen.
Vielleicht können wir Sam auch damit abschließen, dass wir vielleicht dann jetzt mal über diese kleine Information sprechen, die wir dann letztlich noch bekommen haben, denn die ist ja eigentlich viel wichtiger als alles andere, was mit Sam so passiert ist, nämlich eben, dass Rhaegar letztlich Lyanna Stark geheiratet hat und Jon Snow demnach ja eigentlich kein Bastard ist.
Genau.
Und auch dann dementsprechend Thronansprüche hätte.
Und aber der Clou ist halt wirklich, dass er kein Bastard ist, sondern dass es auf dass die Ehe annulliert worden ist mit der dornischen Elaria oder ja, jedenfalls der dornischen Frau von Rhaegar. Und dass er damit ein echter Targaryen und Thronfolger ist. Das ist schon ein Hammer.
Ja, hat mich auch vom Hocker gerissen.
Mich auch nicht. Ich finde das so uninteressant, wer da wessen Thronanspruch hat, nach wie vor in der Serie. Das interessiert mich null.
Naja, egal. Recht, da kommen wir aber auch noch.
Es wird ja nur dann spannend, wenn Jon Snow letztlich auch wirklich Interesse daran hätte. Danach sieht es ja eigentlich nicht so aus.
Genau.
Und würde eine etwaige Beziehung, die ja manche hier immer fordern, zwischen Daenerys und Jon verkomplizieren vielleicht?
Nein, bei den Targaryens ja nicht, das ist ja gerade...
Ja, gut. Ja, ja schon.
Genau,
ja.
Die sind ein glühendes Vorbild für die Lannisters, immer schon gewesen.
Ja, okay.
Ich habe immer noch keinerlei Romantik zwischen Jon und Dany gesehen.
Ist aber definitiv impliziert. Wenn du sie nicht gesehen hast, ist es schlecht rübergebracht.
Nein, Ser Jorah ist wieder da, jetzt ist Feierabend.
Jetzt aber Schluss mit lustig, ja, eben. Hier, genau.
Ja, man hat es an dem Blick gesehen, den Jorah noch Jon zugeworfen hat, als er Daenerys Hand geküsst hat. Da war so klar, da war also wirklich.
Aber immerhin Papa Drogon stimmt zu, der scheint einverstanden zu sein.
Ja.
Kam auch so rüber, ne? Dieses, so, ja, okay, meinen Segen hast du, Lady.
Ja. Wenn er hätte sprechen können, was er Dany alles erzählt hätte. Aber gut, das müssen wir jetzt irgendwie so ausmachen.
Ja, ich habe echt keine Ahnung über die chronologische Handlung. Ich habe es mir nach Orten. Da muss ich jetzt dem Jens die übergeben, dass du mir immer ansagst, welche Szene jetzt zu besprechen ist. Sorry, ich bin echt vorbereitet auf Orte.
Ja, jetzt wäre es Dragonstone halt nach eben mit der... Wo ich dachte, das wäre vielleicht die Szene gewesen, wo du eine Träne hast zerdrücken müssen, wenn
Jon
und der Drache einander näher kommen.
Nein, Jorah kommt zurück.
Ach, ja.
Das Drachenstreicheln ist mir doch wurscht. Wie habe ich früher immer gesagt, Drachen sind auch nur große Katzen. So, jetzt Katzenstreicheln sehe ich 10 Videos auf YouTube jeden Tag. Nein. Aber...
Ah, das erklärt einiges.
Was? Was erklärt das? Ich habe über meine Vorliebe für Katzen nie ein Geheimnis gemacht. Okay, das ist dieses Targaryen-Hintergrund. Frage, muss man das wissen, wenn man nur die Serie gesehen hat und nicht irgendwie danach noch lauter Podcasts gehört hat oder Texte gelesen hat? Ist das Ganze irgendwie total klar aus der Serie heraus? Ich frage mal so, ich stelle mich jetzt mal blöd und sage, weiß ich das? Als reiner Gelegenheit.
Ich sage mal, man muss da in der Serie schon sehr gut allen Dialogen folgen, dann weiß man das. Ich finde es aber auch nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Wenn ich nur die Serie gesehen hätte, würde mich das immer etwas überfordern, diese ganze Stammbaumeritis da.
Weil ich denke mir halt, wir diskutieren hier immer in so ein bisschen einer Blase, ne? Weil wir setzen uns halt weit überdurchschnittlich damit auseinander. Wir lesen jeder von uns halt mehr oder weniger noch Sekundärliteratur.
Und Primärliteratur.
Und Primärliteratur, ja. Ich denke mir halt dann, ob da nicht auch irgendwie jetzt da zu viel verlangt wird von einem Gelegenheitszuschauer, aber naja.
Doch, und würde ich schon sagen, dass es zu viel verlangt ist. Aber das lag auch an der Unverfilmbarkeit der zugrunde liegenden Bücher, was sie trotzdem dafür erstaunlich gut hingekriegt haben. Und dafür ist die Adaptionsleistung nach wie vor unfassbar gut.
Okay, naja gut, dann vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sagt, hey, ich habe das Gefühl, mir geht's oft so. Vielleicht kurze Eindrücke schildern. Targaryen-Schnuppertest absolviert. Und
Varys und Tyrion.
Naja, ich wollte noch kurz sagen, der Drache war da. Da habe ich es besonders cool animiert gefunden. Auch diese Details vom Kopf. Weil ich habe mir nur gedacht, der muss aus der Goschen fallen. Der muss aus dem Mund stinken. Entschuldigung.
Jon?
Auf Hochdeutsch. Ja, der auch. Der sicher Jon, der Drache desinfiziert sich ja mit dem Feuer selbst.
Natürlich. Wann hat Jon zuletzt die Zähne geputzt? Das ist die eigentliche Frage.
Wahrscheinlich kurz bevor er zur Night's Watch gekommen ist.
Gut. Das denke ich mir immer, wenn so ein großes Tier einem Menschen gegenübersteht. Das muss doch stinken. Ja, nein, Entschuldigung, kurzer Exkurs. Christopher, Varys und Tyrion.
Ja, eigentlich haben wir ja das Wichtigste schon besprochen. Die beiden trinken Wein und bereden sich darüber, wer denn jetzt letztlich, also inwiefern sie ein plagendes Schuldgefühl für die Taten ihrer Könige und Königin haben sollten. Und was gab's denn da noch?
Das ist es eigentlich.
Ach, Varys, ja, Varys hat doch noch die, ach so, nee, Varys hat noch die Schriftrolle da und darüber reden sie. Aber wie er selber sagt, steht jetzt nichts Interessantes drauf.
Aber es ist super, diese Pause von Tyrion, ne, und so, weil und so, ja. Das ist doch hier, ist doch versiegelt und so, ja, gut, was steht drin?
Ja, total.
Tyrion hat einige tolle Zeilen in dieser Folge, ja. Wieder mal, das wurde
eben. Ja, es ist so schön, dass er wieder mehr zu tun hat, weil das hat mir in der 6. Staffel wirklich sehr gefehlt.
Aber geht es euch nicht auch so, dass Varys hier Tyrion manipuliert und auch noch mal in diese Wunde bohrt mit hier deine Familie und ist Dany nicht auf dem falschen Weg? Ich meine, ist die jetzt nicht auf dem Weg, genauso bekloppt zu werden wie ihr Papa? Das steckt ihm schon mit genau mindestens so viel Raffinesse, wie Littlefinger in Winterfell Arya auflaufen lässt. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Also da, ich glaube, in dieser Folge sieht man, ist diese Parallele zwischen Varys und Littlefinger wieder richtig dolle zu spüren. Und ich glaube, dass ich auch eine Ahnung davon habe, was uns Varys verschwiegen hat. Ne, das war ja, ist ja meine...
Erzähl's nicht!
Ich will's jetzt wissen.
Ich will es nicht wissen. Ich will nicht gespoilert werden.
Ich weiß nicht, es ist nur eine Theorie. Es ist kein...
Das reicht schon meistens. Oh. Du bist zu gut mit deinen Theorien.
Soll ich?
Okay, andere Frage. ist es ein signifikantes Ereignis, dass Varys was trinkt? Ist der abstinent oder AA oder... Also,
es ist eine Seltenheit.
Irgendwie das Gefühl gehabt... Tyrion schaut auch so, aha, du trinkst, ich hab dich noch nie, oder? Ja. Also, du brauchst Kalorien, tatsächlich. Ich dachte, du isst nicht. Nein. Na, ich glaube, gibt's da was? Hintergrund, Buch, irgendwas?
ich kann mich nicht erinnern, dass der jemals was getrunken hat. Also auch in den Büchern nicht.
Ich muss ja immer nachfragen bei sowas, weil irgendwie kam mir das zu gut inszeniert vor. Irgendwie. Da habe ich sofort gedacht, da hat's was, dass der trinkt.
Naja, er trinkt vielleicht sonst halt einfach nicht, weil er glaubt, er muss einen klaren Kopf bewahren, um all die Informationen zu behalten, etc., etc.
Finde ich aber durchaus interessant, dass Jens das so empfunden hat, dass Varys seine Manipulationskräfte wieder aktiviert. Da hatten wir uns ja letzte Woche auch drüber unterhalten, dass das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist in der Serie und das von der Grundanlage der ersten Staffel ja anders aussah. Und bei Littlefinger sehe ich es jetzt auch wieder richtig, das war ja überdeutlich jetzt wieder, ne?
Ja.
Bei Varys habe ich es in der Szene ehrlich gesagt nicht gesehen, aber die schaue ich mir jetzt nochmal an, da bin ich mal gespannt.
Es ist einfach dieses Zwietracht-Ding, dass er manipuliert die Leute auch, aber halt mindestens genauso clever wie Littlefinger, wenn nicht sogar noch eine Stufe mehr. Und wie gesagt, ich hab halt eine Idee dazu, was sein Endgame ist dabei. Und er hat eben doch was verschwiegen. Und wenn ich es hier nicht sagen darf, dann stellt halt Sascha die Frage auf dem Blog und dann beantworte ich es dort spätestens.
Ja, also mich interessiert das jetzt auf jeden Fall.
Danke.
Es geht ja. Ihr könnt das ja später diskutieren, nach Ende dieses Podcasts.
Da haben doch unsere Hörer.
Genau, und dann analysieren wir den Teaser für die nächste Woche gleich mit.
Ja, genau.
Podcast Overtime. Okay, dann. Jorah kommt zurück, haben wir abgehakt und...
Aber die Umarmung will ich noch einmal erwähnen, wie schön die doch war.
Das so. War tatsächlich, das fand ich auch emotional besser als viele Wiedersehen der Absolut. Jüngeren Vergangenheit, ja.
Und auch das Verabschieden später.
Ja.
Das war eigentlich noch
schön. Das Satz, langsam sollten wir es drauf haben, ja. Uns zu verabschieden.
Das war ein bisschen Holter die Polter, oder? Mormont kommt kurz wieder... Und ist auch direkt schon wieder weg auf der nächsten Mission quasi, für die er sich heldenhaft aufopfert.
Ja, da dachte ich auch, jetzt steht er da und sagt so, ja, I'm back here to surfing. Da dachte ich, Junge, du bist gerade erst wieder da, jetzt komm doch erstmal an. Jetzt muss ich schon wieder glauben, dass er in der nächsten Folge stirbt oder so. Also er macht es einem auch nicht leicht.
Naja, aber andererseits, Varys und Missandei stehen dort schon herum. Also Tyrion soll jetzt noch einer neben mir herumstehen. Das ist ja dann echt kein Small Council mehr, sondern ein ganzes Parlament, was sie da um sich herum
stehen. Er soll da ja nicht nur rumstehen, sie sollen sich ja lieben.
Paaren. Ja.
Ach so, okay. Ja, das wird wohl nichts. Außer er sticht Jon Snow in den Rücken.
Oder fermentierte Krabben.
Lecker. Das war eine schöne Szene eigentlich.
Ja.
Ja, es war eine schöne Szene.
Also bis zum Auftauchen von Tyrion war es eine schöne Szene.
Aber da.
Weil danach ist sie so. Da kommen wir jetzt ja über Gendry reden gleich, aber das ist wirklich so Fanservice, damit wir den blöden Hammer auch direkt mal in Action sehen an der Stelle. Ne? Fand ich ein bisschen sinnlos.
Mhm.
Naja, du musst schon zeigen, dass er was drauf hat und die letzten Jahre nicht einfach nur Schwerter gemacht hat. Und
ja, der hat ja viel gerudert, das wurde ja auch nochmal im Dialog tatsächlich aufgegriffen, so hier
Shoutout
Richtung Fans.
Aber gerade das fand ich furchtbar, dieser Satz so. Ich dachte, du bist immer noch am Rudern. Also da war es mir zu viel.
Ich sage auch nicht, dass ich das gut finde, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja, jedenfalls hat er viel gerudert und dementsprechend super, super Oberarmmuskulatur und damit kann man schon so einen Hammer mal einsetzen.
Jetzt mal wieder meine Frage. Ihr seid ja immer Leute, die sich den Vorspann immer angucken, während ich irgendwie noch Rasenmähen gehe oder sowas. Wurdet ihr diesmal auch gespoilt von dem Namen des Schauspielers?
Ja.
Mhm. Wenn ich den Namen gewusst hätte, dann ja. Er stand nämlich drin, habe ich gelesen. Ja, ja. Aber ich wusste nicht, dass er so heißt. Also habe ich Glück
gehabt.
Und
das Eis war wieder weg, als dieser erschreckende Schwenk von der Mauer kam.
Ja, ich habe extra noch mal drauf geachtet. Kein Eis
diesmal
zu sehen. Man konnte jetzt die Inselgruppen wieder gut getrennt da sehen, östlich. Ja,
das
merkwürdig.
War so ein Schreck.
Was wollen
aber es ist tatsächlich so gewesen, wie Jens gesagt hat. Mir hat jemand einen Screenshot zugeschickt, dass da oben das Meer so zugefroren ist. Das konnte man wirklich gut sehen in dem einen Vorspann.
Danke.
Bitte.
Hey, Jens, hast du das ja auch gepostet, oder? Wenn ich mich richtig...
Ja, auch.
Ja,
selber gefälscht.
Ja, habe ich nämlich.
Guck mal, ich lese die eigene Seite nicht. Ich kann es ja zugeben, so sieht es ja aus.
Super. Da sind die Diskussionen, naja. Okay. Auch Gendry ist wieder da und gleich voll in Action, oder? Also ich meine, das ist ja auch, dem ist einfach alles wurscht. Ja, mach mal, komm ich mit. Mauer, okay, komm ich mit. Hallöch.
Also da habe ich mir wirklich einen eleganteren Wiedereinstieg in die Serie für die Figur vorgestellt. Das fand ich wirklich etwas plump.
Hey, halt dich zurück. Hier, ich habe jetzt eine Deck-Identität für dich. Hallo, ich bin Gendry, Bastard von Robert.
Aber die Szene war
und
schön.
Und Davos Facepalm.
Ja,
die zwischen den beiden, also zwischen den quasi beiden Bastarden, auch wenn der eine keiner ist, war schon sehr schön. Und ein idealer Spiegel zwischen dem, wie wir Ned und Robert in der ersten Staffel erlebt haben. Das war schon, das war schön, die Hinführung da bis dahin halt so ein bisschen, ja gut, mehr Fanservice. Trotzdem schön geschrieben. Kann man nicht meckern. Ich habe mich halt, worüber ich mich geärgert habe, ich hätte gerne eine längere Szene zwischen Tyrion und Jaime gehabt und zwischen Tyrion und Bronn.
Genau, Tyrion und Bronn, ja, exakt.
Okay, Moment,
das hätte ich auch gern gesehen.
Eins nach anderen, machen wir kurz Gendry fertig.
Ich dachte, wir sind fertig.
Nein,
ich möchte dazu noch sagen, dass ich die Hinleitung zu der Szene mit den beiden Bastarden auch holprig fand, aber auf der anderen Seite waren da auch viele schöne Momente mit Liam Cunningham, der in der Staffel ja bisher nicht viel zu tun hatte. Und da habe ich mich gefreut, weil ich den sehr gerne sehe.
Ja.
Welche Staffel hast du gesehen? Der hatte mit Abstand die besten Sätze und hat wichtige Informationen. Also er ist nie der Kämpfer gewesen. Er sagt es ja in der Folge noch einmal, dass er nicht jetzt irgendwie der Mann fürs Grobe ist oder so.
Der Spruch mit dem Boot dieses Mal zum Beispiel, da habe ich wirklich herzlich gelacht. Das hatte ich jetzt länger nicht mehr bei Game of Thrones. Als Tyrion so meint, was ist, wenn jemand das Boot klaut, sagt er, ja, then we're fucked. Das fand ich sehr lustig, in diesem nordenglischen Akzent.
Ich habe mich kurz gefragt, was ist eigentlich der Grund dafür, dass er jetzt Gendry holt? Und dann habe ich mir gedacht, hey, die brauchen einen Schmied, der aus dem Dragonglass Waffen macht. Habe ich mir jetzt irgendwie logisch gedacht. Aber ja, that's me.
Und ein Hammerschwinger.
Naja, ist ja, nein, irgendjemand muss dieses Dragonglass in irgendwelche metallenen Fassungen gießen. Und dann muss man das auf Speere und auf was auch immer.
Ja, oder wegen der sieben Götter. Weil es sind ja sieben Leute, die dann nördlich der Mauer ziehen. Und denen kann man, also auf Reddit wird schon versucht, die Götter den Figuren zuzuordnen. Und es wäre halt auch der Schmied dabei. Aber es ist nur eine weitere Parallele, die man, glaube ich, wo man sich nicht weiter den Kopf drüber zerbrechen muss. Über die glorreichen sieben.
Ansonsten war das ein bisschen schön, dass er wieder da ist und dass er auch tatsächlich was zu tun hat und vielleicht noch wirklich eine große Rolle spielt. Der Mann fürs Grobe. Aber ja. Okay, Tyrion, Jaime, Jens.
Ja, kam mir zu kurz, die Szene. So, man hat sich eigentlich so drauf gefreut. Und ich habe ähnlich wie du eigentlich damit gerechnet, dass Jaime gefangen genommen wird und Bronn und Tyrion in einer Spiegelung von der seiner Verhandlungsgeschichte, dass er freigelassen wird von Tyrion heimlich oder wie Davos eben Gendry freigelassen hat auf Dragonstone. Also, dass es das ein drittes Mal gibt, ist nicht passiert. Da lagen wir wohl beide falsch. Und
es wäre so elegant gewesen, oder? Tyrion, Bronn, alle begegnen sich. Tyrion lässt, vielleicht weiß Daenerys gar nichts davon, Tyrion lässt ihn frei. Man hätte nicht diese unnötige Abnoe-Szene da. Ich meine, am Anfang, dass die da ewig lang offenbar den Atem anhalten können. Du hättest Bronn und Tyrion, das ist eine Szene, um die wir betrogen wurden.
Mhm.
Ganz ehrlich, ja. Ich meine, neben all dem Quatsch, der sonst gezeigt wird, wenn wir schon vom Fanservice reden, wäre nicht einmal Fanservice, also es wäre schon auch Fanservice gewesen, aber es wäre absolut nachvollziehbar gewesen, dass diese beiden, die so viel miteinander erlebt haben, sich irgendwie herzlich begegnen, auch wenn sie auf zwei verschiedenen Seiten stehen. Also ja, das sind halt diese Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Ja.
Blu-ray-Outtakes. Also ich bin mir sicher, die Szene gibt es, aber die ist halt aus welchen Gründen noch immer gestrichen worden.
Ja.
Glaube ich. Trotzdem ist die Szene toll, dass sie sich begegnen. Und ich glaube, es hat vielleicht einen Grund, warum wir um wo der eigentliche Beef zwischen den beiden zur Sprache gekommen wäre, also was sie da genau aushandeln. Und vielleicht hat es eben einen Grund, dass wir das nicht gesehen haben, was die alles in Einzelheiten aushandeln. Weil ich habe da eine Vermutung, was das Finale dieser Staffel angeht und Tyrion. Da gibt es vielleicht nochmal eine Art Seitenwechsel. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass Tyrion Dany betrügen wird und er wieder zu seiner Familie steht, wenn es auch ja, bin ich davon überzeugt, dass es in der Richtung geht, dass er sich gegen Dany wendet.
Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie grauslich ich das fände. Also
naja.
So von der Kunstfertigkeit des Schreibens her. Ich finde jetzt nicht, dass das nein, ich fände das war furchtbar. Ich glaube, dann höre ich auf zum Schauen.
Was? 6 Folgen vor Schluss? Respekt.
Sicher nicht, nein. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, puh, das wäre schon harter Tobak. Starker Tobak? Heißt es harter oder starker?
Starker Tobak.
Ja. Egal. Und dann dümmster Plan der Geschichte, oder? Fangen wir einen Dings da.
White.
Ja, einen White.
Ich habe ein wenig mit den Augen gerollt auch. Also ich würde mich der Einschätzung anschließen, dass das ein ziemlich dämlicher Plan ist. Es hat ja schon super funktioniert, den White damals in der Night's Watch irgendwie dingfest machen zu wollen.
Ja, und vor allem, ich meine, wen wollen sie davon überzeugen? Sie wollen Cersei davon überzeugen, dass ein wiederbelebter Toter eine ganz schlechte Nummer ist. Und dann guckt Cersei mal kurz zur Seite, guckt sich den Mountain an und sagt, I don't see your problem. also, ich meine, da ist sie doch die fälscheste Person für. Ne?
Sehr schön.
Ja, habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Das ist ziemlich wahr, aber allein bis es mal so weit ist, sind da eine Menge nicht nur logistischer Probleme. Punkt 1, der Suicide Squad, die 7 da, Magnificent 7 auf dem Weg zu gegen die große Armee, die wir gesehen haben. Also wie sollen sie da einen Einzelnen rauspicken und wieder mitnehmen?
Und egal, vor allem
wie langsam sie sind.
Ohne Mütze. Alle 7 ohne Mütze in den fettesten Schneesturm. Ich meine, die frieren sich die Ohren und sonst was ab.
Also Tormund vielleicht nicht, aber
ja, okay. Die anderen, ja. Aber, ich meine, selbst die Fries mit ihren Schwimmhäubchen wären besser angezogen für nördlich der Mauer als diese 7. Ich meine, Also wie schön hätte es aus, wenn die alle mit so selbstgestrickten Bommelmützchen rausmarschiert wären. Ich hätte das abgefeiert.
Das ist ein legitimer Punkt. Ich habe, ich schaue ja gerade die erste Staffel nochmal und da erwähnt Alyssa Thorne zwischendurch, wie kalt es nördlich der Mauer im Winter wird und dass man sich bei dem kleinsten Momentchen schon die Finger abfrieren würde und sowas und Gliedmaßen verliert. Und die laufen da wirklich echt so quasi unbedeckt da rein. Das ist, passt überhaupt nicht. Also da habe ich den Eindruck, die Autoren wissen auch nicht mehr, was sie am Anfang geschrieben haben oder was George R. R. Martin geschrieben hat. Das finde ich echt ein bisschen enttäuschend, ja.
Es wäre ein bisschen sehr antiklimaktisch, wenn du dann 7 erfrorene Leichen hast und dann kommt der Night
super.
King vorbei und sagt,
das wäre mal was Neues.
Dann kommt der Night King vorbei und sagt, na, aber die müssen schon in einer gescheiten Spirale liegen, legt sie noch hin und geht weiter. Das wäre, so müsste es was sein. Sie hatten auch keine Rucksäcke oder irgendwie eine Ausrüstung mit, oder?
Nichts, gar nicht, ne? Einfach zu Fuß los, keine Schneeschuhe, nichts oder Langlaufskier, irgendwas, das wäre ja alles wäre besser, als so zu Fuß einfach mal loszulaufen.
Ich meine, man hätte in dem Korridor, bevor die, oder nachdem das Tor, das Rolltor hochgeht, noch sehen können, dass da noch ein paar Leute hinter sind, die so eine Art Versorgungsschlitten hatten. Da müsste ich nochmal schauen, die Szene.
Stimmt, da waren welche, aber das waren vielleicht auch nur die, die das Tor wieder zugemacht haben danach.
Das kann auch sein, ja.
Ich glaube, der Hound hat
eine Kapuze auf. Das ist jedenfalls eine dämliche Idee, einfach so in den Norden bei dem Schneegestöber reinzulaufen. Da sind wir uns alle einig.
Das ist Brands Schlitten, den hat er ja dann nicht mehr gebraucht, oder? Den hat er doch stehen gelassen.
Da ist er ja nicht reingekommen, aber...
Ja, ich weiß. Ist mir auch gerade eingefallen. Okay. Ja. Dümmster Plan der Serie, definitiv.
Aber immerhin gab es ja vorher noch die schöne Szene, wo sie sich alle darüber unterhalten, was sie jetzt machen. Also dieser Eastwatch-Rat und Tormund durfte ja noch mal einen schönen kleinen Comic-Relief-Spruch bringen.
Ja, zwei sogar.
Ob die große Frau nicht dabei sei, das fand ich auch sehr lustig wieder.
Oder wo er nachfragt, welche der Königin jetzt überzeugt werden muss. Die mit den Drachen oder schön. Die ihren Bruder fickt. Also.
Auf jeden Fall, dass Tormund da jetzt auch noch mitgeht, es ist alles irgendwie nicht so strategisch sinnvoll. Aber gut, ja, was soll man machen?
Man kann spekulieren, wer drauf geht, wer von ihnen wiederbelebt wird und wer jetzt beim Wiederbeleben schneller. Ist es der Night King oder ist es Foros? Oder eigentlich müsste Beric drauf gehen, ne? Und vielleicht geht auch der Hound drauf, aber der wird wiederbelebt und ist dann der andere wiederbelebte Tote und wir kriegen so den Kliegen Bowl, den vorhergesagten, aber mit zwei Untoten. Wie auch immer.
Genau. Auch nicht schlecht.
Der eine kann nicht sterben. Zwei von denen sind gerade erst wiedergekommen. Der eine von einer schweren Krankheit, der andere nach irgendwie 5 Staffeln Abwesenheit. Wenn die jetzt draufgehen, völlig sinnlos, wäre das unfassbar schlecht. Und dann gibt es noch diesen einen Typen, der irgendeinen Beef mit Jorah hat, der aber auch nur in den Büchern vorkommt, oder? Da muss der Jens jetzt mal kurz erklären. Wer ist dieser Thoros und was hat der mit Jorah zu tun?
Hatten die auch noch einen Beef?
Die hatten auch einen Beef.
Auch noch. Das hat er aber mit seinem Vater zu tun, glaube ich.
Nee, das war ja mit Tormund.
Tormund hatte dann den Beef mit seinem Vater, aber genau, als er dann erfahren hat, dass er ein Mormont ist. Aber
ach ja.
Aber Thoros hat, Ding sagt ja, Jorah, ich habe dich fast gar nicht erkannt.
Ja, die müssten sich mal begegnet sein, das habe ich dann aber auch nicht mehr auf dem Schirm, wo das gewesen ist.
Ja, ich meine, das sind ja beides Adelige ursprünglich. Die werden sich ja mal bei einem Turnier über den Weg gelaufen sein. Thoros ist ja auch der Typ, der früher mal mit seinem brennenden Schwert bei den Turnieren für Show-Effekte gesorgt hat. Den merkt man sich vermutlich, also... So würde ich mir das erklären.
Hat sich immer volllaufen lassen. Tut er ja immer noch. Ja.
Ja.
Ich glaube, wir sollen auch jetzt generell einfach so ein Gefühl dafür bekommen, dass diese Figuren, die alle, also teilweise so ein bisschen Beef miteinander haben, sich jetzt für die gemeinsame Sache zusammenraufen müssen, um dann so eine sehr, strange Form von Allianz zu bilden. Und dass wir die jetzt da weiter verfolgen und dass nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich glaube, dafür war das noch so ein bisschen da. Aber dann wurde ja auch der Satz gefallen, so, ja, wir sind jetzt alle hier und letztlich ist es egal, was vorher war, etc., etc.
Weil wir atmen noch und das ist das, was ihr eint.
Genau, ja. Ja, oder wieder.
Okay. Ja. Und gehen wir mal davon aus, sie sind erfolgreich, bringen jetzt einen White zurück. Der schaut halt ein bisschen kalt aus und hat blaue Augen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und das soll jetzt dann irgendwen überzeugen, weil ich meine, ihr könnt auch sagen, ja, ihr habt da wen geschminkt.
Ja.
Und also ich halte das echt für keine gute Idee. Es ist halt wieder irgendwie so eine Side-Mission für Hauptcharaktere,
naja,
damit sie irgendwie beschäftigt sind.
Es spielt direkt in das Staffelfinale rein. Also Cersei wird den Mountain bestimmt diesen White zerlegen lassen und der stampft dann halt auf die noch einzeln rumkrabbelnden Körperteile, bis halt alles platt ist. Und damit ist die Nummer für Cersei erledigt. Ich glaube eher da haben wir dann noch eine große Wendung zu erwarten, die, wo ich auch eine Theorie zu habe. Ja, vielleicht machen wir noch die zwei verbliebenen Handlungsorte mit Winterfell und Cerseis Schwangerschaft.
Die Bombe der Folge, ja.
Ich glaube ja nicht, dass sie schwanger ist.
Ja, das wurde jetzt an anderer Stelle auch schon öfter spekuliert. So oder so, es ist irgendwie, ich dachte, oh. Naja.
Ja, dann warte ganz kurz, dann verabschieden wir jetzt den Christopher.
Ja, leider, ich muss schon mal raus. Ich wollte es jetzt sneaky über eine Nachricht eben machen, aber dann bin ich jetzt mal so eben weg.
Nein, wir fangen uns das sicher nicht an, dass wir hier irgendwelche dramaturgischen, das geht nicht, das kann ich nicht zulassen. Du kriegst einen ordentlichen Abgang.
Das ist aber sehr nett. Ich bin auf jeden Fall nächste Woche sehr gerne wieder dabei und werde mir auf jeden Fall noch anhören, welche Theorien Jens noch rausgehauen hat.
Was hast du noch zu Gedanken zu? Hast du noch was zu Winterfell, zu Littlefinger und zu Cersei?
Ja, nur ganz abschließend, ich war ja auch letzte Woche schon der Meinung, dass Littlefinger das Schwert nur Bran gegeben hat, weil er die Starkinder untereinander ausspielen möchte. Mhm. Das wurde ja doch ziemlich bestätigt diese Woche.
Ja.
Auch mit der Nachricht, die ja jetzt letztlich nur die, also es war ja die Nachricht von, das macht ihr gleich alles noch. Ich auf jeden Fall nur, das ist ja egal, sonst wird es wieder zu detailreich. Deswegen auch von dem, was am Anfang nochmal gesagt wurde, jetzt ist Littlefinger wieder ein bisschen in Action und man sieht so ein bisschen, was er vorhat, nachdem wir ein bisschen traurig darüber waren, dass er nichts mehr zu tun hat. Und auch die Szene zwischen Sansa und Arya in den Schlafkammern der Eltern, die fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen, wie die Cold-Blooded Arya da Sansa ein bisschen zurechtgewiesen hat. Das hat mir sehr gut gefallen und ich fände, das wäre ein ganz schöner Twist, wenn wir Sansa so langsam ein bisschen kippen sehen würden, nachdem wir sie ja so ein bisschen zur Heldin haben aufsteigen sehen in den letzten Jahren. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Aber mal schauen, ob da diese Staffel überhaupt noch viel mit passiert oder ob wir das dann erst, nächstes Jahr sehen. Euch viel Spaß noch.
Wir freuen uns auf nächstes Mal und wirst dann am Anfang wieder ein bisschen Raum kriegen und vielleicht hast du da noch ein paar Gedanken für uns.
Sehr gerne.
Baba.
Dann bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Ja, Littlefinger in Action. Ich muss das, das ist stark übertrieben. Er schleicht ein bisschen durch dunkle Gänge.
Naja, aber er hat das schon geschickt eingefädelt. Ich finde, das war auch von der Regie sehr gut inszeniert. Ich hatte die ganze Zeit schon das Gefühl, er sieht sie. Auch wenn man das nicht wirklich in der Szene sehen konnte, also, oder in den Aufnahmen sehen konnte, dass er sie tatsächlich mal erblickt, er weiß, dass sie da ist.
Zum ersten Mal, genau. Genau, beim ersten Mal, da guckt er zumindest, also er hat eine Ahnung davon. Und dann in den Cuts dazwischen hat er eigentlich genau ist die Wandlung, er weiß, er wird beobachtet und jetzt inszeniert er was für diese Person, die ihn beobachtet.
Genau. Ich glaube, bei der blonden Dame am Anfang, der den Taler da gegeben hat, da wusste er es noch nicht wirklich. Danach hat er sich vergewissert und der Rest war Inszenierung, ja.
Hat Arya nicht irgendein Gesicht in ihrem Koffer, das sie da aufsetzen kann?
Das habe ich mich auch gefragt. Warum verkleidet sie sich nicht als Markt oder so, ja? Komisch.
Dann kann sie direkt neben ihm stehen, während sie die Schweine füttert oder was auch immer, kann sie ihm zuhören.
Aber das macht sie ja vielleicht noch. Also sie schnappt sich das Gesicht dieser Markt und lässt Littlefinger auflaufen. Also das steht ja noch im Raum. Also da habt ihr, glaube ich, die Lösung schon angedeutet, wie die Stark-Kids sich dieser Zwietracht-Säh-Nummer von Littlefinger entziehen.
Okay, und was stand jetzt auf diesem Brief oder worum ging es da? Hat das jemand lesen können?
Das,
oder sich im Internet ein Bild geholt?
Das war diese fingierte Nachricht, die Sansa hat schreiben müssen auf Geheiß von Cersei in der ersten Staffel, die Meister Luwin damals schon als ja, Fake identifiziert hat. Von wegen, wie war das, irgendwas und so. Es ist zwar ihre Handschrift, aber es sind nicht ihre Worte oder so. Und eigentlich müsste Arya schlau genug sein, selbst auf diesen Gedanken zu kommen, wenn sie das einfach rekonstruiert, oder sie sollte Sansa direkt damit konfrontieren.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Arya aber nichts davon weiß. Die anderen Personen wissen das alle, dass diese Nachricht unter Druck geschrieben wurde und unter Beeinflussung. Arya aber nicht. Und dass damit quasi so eine Art Misstrauen in Arya kreiert werden soll bezüglich ihrer Schwester, ob die nicht doch eine Verräterin ist.
Was steht da drin? Was steht da drin?
Dass Rob
gesagt, das wann das entstanden ist und wen gezwungen hat, das zu schreiben. Aber was steht da drin?
Da steht drin, dass Ned den König verraten hat und dass Rob das Kriegsbeil begraben soll und das auch das Knie beugen soll. Aha.
Genau.
Dieser Kniebeuge-Fetisch.
Ne?
Ich fand Arias Reaktion, also so wie es von Maisie Williams gespielt wurde, deutete schon darauf hin, dass sie schockiert war über das, was sie da liest. Und ich hatte den Eindruck, dass sie das alles für, also dass das nicht hinterfragt wird, dass sie das für echt, für bare Münze nimmt. Aber das können wir dann erst in der Zukunft sehen. Ja,
also spätestens in der letzten Folge dieser Staffel gibt es die Auflösung, dass es Littlefinger nicht gelungen ist, die Stark-Kinder auseinanderzutreiben. Das insofern.
Meinst du, ja, ist sicher?
Ja, würde ich von ausgehen, dass das macht keinen Sinn, dass sich die verbliebenen Starks hier noch gegenseitig platt machen. Ich glaube nicht, dass es Littlefinger gelingt.
Das wäre auch ein bisschen zu einfach, oder? Die Arias immer noch relativ bedingungslose Vaterliebe und Vaterverehrung versus der Animosität mit ihrer Schwester. Das wäre ein bisschen zu einfach da.
Ich fände es für die Rolle von Arya auch nicht sehr glaubwürdig. Die ist doch inzwischen ziemlich abgezockt und weltgewandt. Mhm. Und
was, ne, man,
hat viele Erfahrungen gemacht. Dass sie sich von sowas einfach so blenden lassen würde, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Genau, weil sie glänzt ja eigentlich auch mit Menschenkenntnis, gerade in dieser Szene im Gemach ihrer Eltern, wenn sie quasi auch Sansas Gedanken liest und so, ne? Aber du hast es gedacht, ne? Du hattest den Gedanken im Kopf, wie wär's, wenn du Königin bist, wärst. Mhm. Das ist eine Menschenkenntnis, die ich meine, genauso wie sie es im Training hatte, wo sie ständig mit diesen Fragen gelöchert worden ist von dem Vive und Jacken. Das ging in eine ähnliche Richtung, also so. Ob das stimmt oder sie die Wahrheit sagt, dafür hat sie eigentlich selber ein Gespür entwickelt, dass sich das hier nicht getrübt sein sollte. Also das wäre einfach echt ein bisschen sehr aus dem Hut gezaubert.
Ja, das wäre allerdings tatsächlich auch ein bisschen enttäuschend.
Es ist gut, dass er es versucht. Auch spannend, dass er es über diese Kopien von Luwin, von dem Backup, was Luwin angelegt hat, so wie Sam dass die Backups in der Zitadelle anlegt, da haben wir auch wieder eine Parallele. Also die guten Backups von Master Luwin als Quelle der Zwietracht unter den Starkids, das ist schon ganz clever. Damit hab ich mich dann ja auch vertan, weil ich dachte ja eigentlich, dass es um diese erste Nachricht von Lisa Tully ging, die Littlefinger abfangen wollte, und aber nee, er wusste ja auch von dieser Nachricht, die geschickt worden ist. Das war schon schlau.
Na gut, wer weiß, wie viele archivierte Messages er da schon gelöscht hat, entfernt hat, von denen wir gar nichts mehr sehen. Mhm. Ja, und dann zum Big Bang der Folge mit all ihren Implikationen, dass Cersei ihrem Bruder, erstens weiß sie, dass er sich mit Tyrion getroffen hat. Mhm. Das war schon mal ein ziemlicher eine ziemliche Bombe. Und weil man ja davon ausgehen kann, dass sie ja so einen unbändigen Hass auf Tyrion hat, dass man sich irgendwie wundern muss, dass da nicht der Mountain hinter dem nächsten Drachenschädel hervorgetreten ist und Tyrion einfach mal gegen die mit dem Fußtritt gegeben hat und das war's dann ja, für ihn oder so.
Es ist aber nach dem Gespräch, was sie mit Jamie hatte, wo es um die Drachen ging, wo Jamie meinte, als ihr militärischer Berater, ey, wir haben militärisch keine Chance, selbst wenn wir hier noch die Golden Company als einkaufen und als Söldnertruppe rüberholen, wir sehen gegen die einfach kein Land. Und dann kommt dieser Zug mit, hey, ich bin schwanger und ich habe Tyrion nicht zermanschen lassen, weil sie hat einen ganz anderen Plan. Sie hat eben wieder einen Plan. Und ganz egal, aus welchen Gründen sie sich mit Danny, John und einer, was weiß ich, animierten oder Zombie-Typ von Nordlicht der Mauer auf so ein Treffen einlässt, die hat dabei einen ganz anderen Plan. Und das ist eben, ja, ich würde mal sagen, den Kopf abzuschlagen, dem Drachen. Und das ist halt nicht die Drachen platt zu machen, sondern die Drachenkönigin, was weiß ich, in den Dungeons verschwinden zu lassen. In der Zelle neben, die noch frei ist oder vielleicht frei geworden ist nach der Scepter Unella oder zwischen Ilaria und ihrer Tochter. Vielleicht ist da noch ein Zellchen frei, wo sie gerne... Die anderen Drachenköpfe sind ja auch schon im Keller. Also ist das vielleicht ihr Plan, Danny dort unterzubringen.
In welcher der beiden Szenen bekommt sie denn von Jaime die Information, dass Tyrion Joffrey jetzt doch nicht auf dem Gewissen hat, sondern Lady Olenna? Das auch in der ersten,
auch gleich in
oder?
Der ersten, ja.
Ja, da hat sie dann da ihre Meinung wahrscheinlich geändert.
Ja, ja. Da sagt sie ja noch, dass das spielt keine Rolle. Also sie hat ihre Meinung Tyrion gegenüber nicht geändert, egal was Jaime ihr erzählt. Und das ist schon... Es ist ein Wandel, der da stattfindet. Und da ist halt auch wieder so ein Zeitsprung. Deswegen kommt es so ein bisschen überraschend. Und in der Zeit hat sie sich mit Qyburn ihren neuen Masterplan zurechtgelegt, der in der letzten Staffel ja mit dieser großen Explosion zu Ende ging. Und ich glaube, sie hat jetzt so ein Pendant dafür geplant, diese ganzen Berater, diese ganzen Leute einfach mit einem Streich quasi einzusacken. Also ich glaube, darauf läuft es hinaus.
Das hat mir übrigens in dem Dialog in der Zitadelle zwischen Sam und Gilly sehr gut gefallen, als sie ihn fragt, wie viel Fenster die Sept von Baelor hat und er sagt, jetzt gar keine mehr.
Ja.
Weil die ja komplett in die Luft gesprengt worden ist. Das fand ich sehr schön.
Ich persönlich finde ja, und ich habe jetzt ganz viel die Dramaturgie, das Drehbuch kritisiert und hier muss ich jetzt eindeutig wieder loben, weil, was ihr da jetzt beschrieben habt, mit diesem Gesinnungswandel gegenüber Tyrion und dann auch, sie war ja ein bisschen, wenn man so will, antriebslos, habe ich das Gefühl gehabt, beziehungsweise sie hatte jetzt rein objektiv betrachtet nicht wirklich viel Motive, außer dem reinen Machtmotiv. Und das halte ich persönlich immer für sehr wenig in jeder Erzählung, wenn jemand nur nach Macht strebt. Vor allem, wenn er eh schon ganz oben ist eigentlich. Und hier ist es jetzt so, also was ich hier absolut abnehme, durch die ganze Serie hindurch, und auch wenn sie bei Tommen vielleicht ein bisschen kühl reagiert hat, aber sie ist eine liebende Mutter. Und sie ist gerne Mutter, oder wie auch immer man das jetzt irgendwie in Worte gießen will, sie ist Mutter.
Mhm. Dafür hat sie ja sogar Olenna hat sie dafür ausdrücklich gelobt.
Genau. Ja. Genau. Und das nehme ich ihr absolut ab. Ich glaube sehr, dass sie lügt, dass sie Geschichten erzählt, dass sie zu allem in der Lage ist. Ich würde ihr auch zutrauen, dass sie hier jetzt gelogen hat, aber ich traue ihr noch viel mehr zu, dass die Optionen auf einen temporären Waffenstillstand, nämlich halt 8-9 Monate Waffenstillstand, dass sie das wirklich will. Dass sie das und das widerspricht ja nicht deiner These, Jens, dass sie da irgendwie den großen Masterplan vorhat, aber ich glaube, dass sie das erst macht, wenn sie wieder was zu verlieren hat.
Ja, sie hat Jamie zu verlieren, wenn die Lüge aufliegt. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeitlinie. Sind die Zeitsprünge wieder vorbei und das geht jetzt dann, ja, die nächste Folge ist einfach wieder diese Action-Folge und die sind dann in der letzten Folge der Staffel mit diesem Zombie in King's Landing. Und da begegnen sich einfach diese zwei wahnsinnigen Königinnen einander. Und die eine hat halt den richtig bösen Plan. Und dann latschen die Eiszombies einfach über die Mauer oder drumherum oder wie auch immer, machen das Ding platt. Und es gibt keine Verbündeten in King's Landing, worauf gebaut wird, sondern es gibt nur die eine Mad Queen, die die andere Mad Queen vorübergehend vom Spielbrett nimmt.
Naja, wir werden sehen. Ich habe vergessen, wie die nächste Folge heißt.
Die hat noch keinen Titel, ist noch nichts zu bekannt.
Na, habe ich schon was gelesen auf Wikipedia.
Echt?
Warte. Ja, warte, ich mach's gleich auf.
Auf IMDb hatte ich heute nachgeguckt und da stand noch nichts. Aber
könnten wir vielleicht eben drüber sprechen, hatte jemand außer mir auch noch die Erwartung, dass das jetzt eine Actionfolge wird, weil es Eastwatch heißt?
Ja. Und es hat bis Minute 51 gedauert, bis wir in Eastwatch waren und dann waren wir schon wieder draußen und weg.
Ja, das war ein wenig seltsam, nicht wahr? Fand ich auch. Vor allem, weil Eastwatch ja sogar im Vorspann aufgetaucht ist, groß. Naja.
Aber und die nächste. Bitte, Jens.
Qualburn hat ja noch was gesagt, als Jamie reinkam. Und das habe ich nochmal angehört. Der sagt jetzt sowas, I could give you something oder so, sagt er. Also es könnte auch sein, dass es dabei schon um Abtreibungsmittel ging oder nicht. Aber vielleicht will sie es behalten oder es ist eben wirklich nur Fake und das ist ein Easter Egg für so Bekloppte, die sich das eben nochmal anhören, um dann auf die falsche Fährte gelockt zu werden. Und ich glaube halt, es ist wirklich nur dass Cersei geahnt hat und gespürt hat, dass sich zwischen Tyrion und Jaime wieder eine Verbandelung andeutet, nachdem Tyrion jetzt quasi wieder freigesprochen ist von dem Mord an ihrem Sohn, dass sie einfach Jaime wieder an sich binden wollte. Und der einzige Weg, das stärker zu tun als jemals zuvor, ist halt über ein weiteres gemeinsames Kind, dass das erste wäre, dem er sich womöglich auch als Vater offenbaren darf, weil einfach sonst niemand mehr da ist. Also es wäre schon ein äußerst fieser Schachzug, das vorzutäuschen, aber es würde zu Cersei passen.
Wir werden es sehen in der nächsten Folge, die heißt Death is the Enemy.
Oh. Ja. Klingt ja jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, beziehungsweise interpretierbar. Ist ja relativ eindeutig.
Naja. Gut. Bleibt uns eigentlich, wir haben jetzt eh schon ziemlich viel, als war jetzt eh über Länge hier, noch ohne Jens seine Spekulationen. Olaf, wenn du willst, steigst du jetzt aus, weil ich gebe dem Jens noch 10 Minuten. Ich bin großzügig, weil ich weiß, ich muss das
Ich glaube, dann würde ich diese Option tatsächlich ziehen.
Okay, dann machen wir Überlänge. Noch überlängiger. Gut, dann der nächste Verlust hier. Olaf.
Das ist ja wie bei Game of Thrones.
Dann sag ich. Ich gehe ein bisschen rudern, ich komme aber nächste Woche wieder mit meinem Hammer.
Hammer, genau. Und deinem Krabbenfleisch.
Dann sage ich an dieser Stelle schon mal tschüss und bis nächste Woche dann.
Servus, war wieder ein Spaß. Ciao.
Ciao. Danke, bis dann. Tschüss.
Ja. So, und da waren es nur noch zwei.
Ja, das ist ja wie vor 2 Jahren.
Ich muss das alles schneiden, gell? Ich wüsste es eh. Aber ich möchte dir gerne die Chance geben. Also, wo hattest du was zu Varys? Was hattest du noch?
Hauptsächlich Varys.
Na bitte dann.
Also ist meine Vermutung, dass als er so gegrillt wird von Danny, da ist er so in die Ecke gedrängt und meint ja auch dann dieses, ne, ich bin erst für die Leute da. Das ist das, was ihn interessiert. Das Wohl der Menschen liegt ihm am Herzen. Und da dachte ich, ja, okay, das ist die Wahrheit, mit der er wohl rausrückt, aber es fehlt noch ein Aspekt. Weil so richtig für die Menschen hat er sich nicht interessiert, dann auch nicht interessiert, weil diese ganzen Kriege, die er angezettelt hat oder nicht verhindert hat, wie Robert's Rebellion, weil unter dem Mad King ging es den Adligen vielleicht scheiße, aber nicht dem einfachen Leuten. Ich meine, die hatten zu futtern, das war eigentlich alles geregelt. mit der Rebellion ging eigentlich alles den Bach runter und dem ganzen Gewechsel. Und wenn diese Nummer stimmt, dass Littlefinger und Varys eigentlich die beiden Schachspieler sind und Littlefinger hier auch mit ne, Chaos is a Ladder, dann ist Varys, das funktioniert genauso über das Chaos, aber mit einem anderen Ziel. Nicht um selber am Ende auf dem eisernen Thron zu sitzen, sondern ich glaube, wahres Ziel ist, den Adel loszuwerden. Die Adligen so lange gegeneinander auszuspielen, dass von ihnen keiner übrig bleibt am Ende. Ich glaube, das ist die große, sein großes Ziel, was er bisher halt verschwiegen hat. Er dient zwar allen, aber mit dem Ziel, sie alle loszuwerden.
Ja, es wäre aber auch ein bisschen antiklimaktisch, oder? Am Schluss dann ist halt niemand da und...
Ja, und dann wird im Prinzip Platz gemacht, dass wirklich die Leute die Herrschaft übernehmen. Dann ist wirklich Zeit für Power to the People,
ja, aber dann was, dann sehen wir noch, dann das sehen wir noch einen Epilog, wie alle zur Wahlurne schreiten. Oder was? Ich sehe da jetzt keine Bilder für dieses Ende. Ich meine, wir haben ja de facto nur adlige Protagonisten.
Es bleiben aber kaum noch welche übrig. Ich meine, die Häuser sind dezimiert, ausgelöscht. Ich glaube, die einzigen, die übrig bleiben von den Adligen, sind Tyrion und Sansa, die halt genau das arrangierte Königspärchen sind. Ich meine, Caitlin hat ja auch immer gesagt, ne, hier und so, hier für Liebe heiratet man nicht, sondern ihre Ehe mit Ned war genauso arrangiert wie viele anderen Ehen und die haben sich aneinander gewöhnt und haben sich einander lieben gelernt. Und ich glaube, das ist genau das, was ich bei Sansa und Tyrion, wohin sie sich das Ganze womöglich entwickelt, dass diese arrangierte, versehentlich oder arrangierte Ehe die ist, die die beiden verbliebenen Häuser befriedet, die übrig bleiben. Eben die Lannisters und die Starks. Und ich, vielleicht bleibt diese Ehe auch rein nominal. Sansa.
Der Haken ist aber, dass, also ich meine, Tyrion könnte ich es schon abnehmen. Der hat in seinem Leben genug den, also wurde sowohl behandelt als nicht gleichwertig, als auch hat sich jetzt dann trotzdem mit dem unter Anführungszeichen gemeinen Mann gerne. Ob das jetzt Bronn oder Podrick oder sonst irgendwer war, also dem traue ich das zu, aber Sansa ist doch jetzt bitte keine, die den Adel abschaffen will, oder? Ich meine, die ist doch, selbst jetzt noch, ist sie jetzt mit all dem, was sie durchgemacht hat, aber sie hat nie ihre hohe Position verlassen. Sie hat gelitten in ihrer hohen Position zwischendurch, aber sie hat sie nie verlassen. Und sie hat, sie ist jetzt auch noch, sie sitzt dort, wo die Lady von Winterfell zu sitzen hat, sie trägt, was die Lady von Winterfell zu tragen hat. Sie macht sich die Hände nicht schmutzig, außer vielleicht mit Tinte. Und also zu behaupten, dass Sansa da irgendwie die große Demokratin wäre oder der große Champion des gemeinen Mannes, des gemeinen Volkes, halte ich für sehr weit
hergeholt. Ja, es ist die bessere Wahl. Also die beiden anderen Königinnen sind beide durchgeknallt und verrückt. In der letzten Folge hat Sansa gezeigt, dass sie, oder in der vorletzten, dass sie sich um die Leute, dass sie zumindest an sie denkt, ob es darum ging, die Rüstungen mit Leder auszukleiden, weil es so kalt ist, oder die Vorräte in Winterfell einzulagern, weil wenn die anderen Häuser nach Winterfell flüchten müssen, sie sich nicht mehr darum kümmern können, das Zeug mitzunehmen. Es wurde in dieser Folge halt leider versäumt, ihr ein bisschen vernünftigeren Dialog zu geben, wenn sie da in dieser Versammlung nichts weiter sagen kann. Ja, John hat das aber so entschieden und er ist jetzt nicht da. Das war richtig kacke, weil da wäre es wirklich gut gewesen, Sansa mal auch wieder einen ähnlich guten Dialog unterzujubeln wie zuvor. Ich glaube, sie ist die beste Herrscherin, weil die Lady in sich ist eigentlich schon tot. Seit ihr Wolf mit dem Namen Lady tot ist, ist sie nicht mehr diese Traumlady, wie sie es in der ersten Staffel noch gern geworden wäre, sondern sie ist wirklich die Pragmatikerin, die von allen gelernt hat,
Du meinst, seit Folge 2 ist es nicht mehr, oder was?
Ja.
Das war der, glaube ich, Folge 2 oder Folge 3 war das, wo Lady hingerichtet
genau.
wurde.
Genau. Graduell ist es alles von ihr verschwunden. Ich glaube, sie ist die beste Herrscherin, die Westeros haben kann, genauso wie Tyrion der beste Herrscher ist, den vermutlich Westeros haben kann. Und ich glaube, es sind die einzigen beiden, die übrig bleiben. In einem quasi, und dass die beiden dran mit Varys oder ohne Varys dran arbeiten, dass dieses Feudalsystem im Prinzip abzuschaffen. Ich glaube, darauf läuft Varys Endgame hinaus.
Naja, ich weiß nicht. Ich habe echt keine große Idee, was das Endgame überhaupt sein könnte oder was am Schluss da ist. Ich meine, wir haben ja letzte Staffel zum Staffelfinal-Podcast ja doch spekuliert, was am Ende sein wird. Das werden wir dann vielleicht auch wieder machen zum Abschluss dieser Staffel.
Ja.
Aber ich tue mir jetzt echt schwer. Zum einen, ich meine, was glaube ich Olaf oder Christopher schon angesprochen haben mit dieser Legitimationsdebatte, das ist, glaube ich, komplett egal. Ich meine, dass da Jon jetzt irgendwie ein legitimer Targaryen ist, dank Trauschein seiner Eltern, ich weiß nicht.
Da deutet sich dieser Konflikt unter den Targaryens selber ab, der mal der Dance of Dragons war, den es mal gab früher, und das ist eigentlich genau das, was jetzt sich noch als quasi Liebespärchen andeutet zwischen den beiden, das endet womöglich auf, dass die beiden auf gegenüberliegenden Seiten stehen irgendwann. Wenn's eben
du hast ja auch noch die These, dass die beiden Geschwister, Zwillinge, Jaime und Cersei Targaryens sind, hast du ja vorletzte Woche geäußert.
Ja.
Also in Wahrheit könnte das Endgame ja auch irgendwie sein, alle erkennen, dass sie eigentlich eine Familie sind und, sagen, na gut, lass mal das.
Die Targaryens müssen alle weg. Die einzigen Häuser, die bleiben, sind die Starks und die Lannisters in Form von Sansa.
Du glaubst, dass kein Targaryen das Ganze überleben wird?
Genau. Die müssen weg. Die müssen weg aus Westeros. Ich habe nicht zum Scherz gesagt, dass die White Walker losgelatscht sind, als Aegon, der Eroberer, mit seinen Drachen nach Dragonstone kam. Als diese Flucht der Targaryens von Essos, diesem anderen Kontinent, von dem als Valyria untergegangen ist, nach Dragonstone. Das war der Bruch des Paktes, gegen den sich diese White Walker oder die Children of the Forest, wie auch immer, richten. Das ist die ganze Nummer. Weil die White Walker und die Dragons, das sind die beiden Nuklearwaffen-Pendants. Deswegen meinte ich auch Kuba-Krise, als sich diese Drachen quasi auf Dragonstone stationiert worden sind. Das war der Bruch. Und es gab auch diesen False Spring, dieses Year of a False Spring mit der Rebellion. Das war auch ziemlich genau da, wo die Targaryens gerade mal so eben fast weg vom Fenster waren. Oder beinahe. Und da deutet sich so eine Normalisierung der Jahreszeiten an. Insofern glaube ich, dass es, was diese Magiebalance anbelangt, wo ich einfach noch nicht so klar bin, worauf das hinauslaufen soll. Außer, dass Feuer und Eis getrennt bleiben müssen. Das heißt, die Walker oder die White Walker und die Drachen sollten sich möglichst nicht begegnen. Weil das ist der Thermonuklearkrieg, der alles vernichtet. Sondern dass die Drachen, die Drachen müssen auf Essos bleiben und die White Walker auf Westeros. Und das ist die Paktvereinbarung, auf die es wieder hinauslaufen muss.
Das heißt aber auch in deiner These, dass ja Jon Snow drauf geht. Und das ist ja jetzt, glaube ich, doch der heißeste Kandidat von allem, was er mitgemacht hat und wie er sich entwickelt hat und dass er von Anfang an eigentlich ein guter Charakter war. Sehr viel Ambivalenz haben wir miterleben müssen. Und Jon ist noch der, wo man sagen kann, der ist am weitesten weitesten auf der guten Seite im klassischen Sinn, glaube ich, könnte das gut argumentieren. Und wenn der auch nicht überbleibt, aber es könnte dann sein, dass er doch überbleibt und so die Geschichte never ending ist, weil du ja sagst, mit dem, es wiederholt sich alles immer. Also es könnte dann eher sein, dass der Epilog so ausschaut wie dass Jon Snow irgendwie der souveräne, friedliche Herrscher ist und sich irgendwie widerwillig in diese Rolle gefügt hat mit 20 Kindern. Und das sind dann halt, die sind dann alle halt blond. und du denkst irgendwie so, hey, und im Norden erwacht ein neuer Night King, weil irgendwie sowas, das und das Ganze geht wieder von vorne los.
Er muss nicht draufgehen. Es genügt eigentlich, dass er, was weiß ich, mit Drogon, mit dem hat er sich ja schon angefreundet, wenn das der letzte Drache ist, der überlebt, oder mit dem letzten überlebenden Drachen, bricht er nach Essos auf. Das wäre dann auch eine legitime Lösung. Die Drachen müssen halt von Westeros weg.
Das heißt aber auch, dass die Nightwalk, die Eislinge, was gegen,
ja,
einfach nur was gegen Ausländer haben. Das ist die ganze Moral der Geschichte, die du mir gerade erklärt hast.
Nee, nicht gegen Ausländer, sondern gegen eine andere Massenvernichtungswaffe. Und das ist die Nummer zwischen den Children of a Forest, die diese gegründet, also diese White Walker, wie auch immer, gemacht haben. Und die Drachen sind ja auch fleischgewordenes Feuer. Ist halt die Frage, wer die gemacht hat. Ob die nicht von, ob diese Quaffy, diese Maskenträgerin, der Danny begegnet ist, ob die da nicht mit dran hängt.
Wer sind die denn schon wieder?
Kannst du dich noch dran erinnern? Offenbar
nicht.
Ja, gut. In der zweiten Staffel, die dann, bevor Danny in dieses House of Undying geht, um ihre Drachen zurückzuholen, gibt es ja auch dieses eine Fest, wo diese eine Frau sie anspricht mit dieser Maske. Kannst du dich erinnern, mit dieser komplett gesichtsbedeckende
also
Maske.
Also bitte, das ganze Zeug, was in Essos passiert ist, komm, das ist ja...
Das ist komplett parallel zu allem, was auf Westeros läuft. Und diese Quaffy ist das Pendant zu dem Three-Eyed Raven in Westeros. Würde ich sagen. Das ist, die kann genauso in die Zukunft sehen und hat diese Varianten. Und du hast die einen... Die Grünseher können die Zukunft gucken, wenn sie mit den Bäumen sich da in das Baumnetz einlinken. Und die Rolor-Leute haben das, wenn sie in Feuer gucken. Und Feuer entsteht wann? Wenn man Holz verbrennt. Am besten vielleicht Wehrholzbäume. Also diese da ist die Parallele. Du hast das Drachenglas, das die White Walker kaputt macht. Und vielleicht ist ein Wehrholzbaumpfeil das, was einen Drachen tötet. Also es gibt so viele Parallelen zwischen diesen beiden Kontinenten und Mächten, die sich gegenseitig auslöschen. Es sei denn, die Leute bleiben auf ihren Seiten.
Ich weiß nicht. Das ist mir alles schon zu weit. Da bin ich dann doch eher halt da. Ich bin ja nicht der Gelegenheitsschauer, aber doch irgendwie. Deswegen auch mein Einwurf zwischendurch heute, dass ja, ob die Serie nicht eventuell schon einfach eine, also prinzipiell haben wir ja ein Faible für Komplexität und wir wollen das ja in Qualitätsserien, aber andererseits, ob die Serie tatsächlich nicht sich jetzt langsam als eben unverfilmbar herausstellt, mit dem zusätzlichen Handicap von Anfang an, dass sie ja eben mit einem ungewissen Ende operieren mussten. Und das, wenn du da jetzt sagst, all diese, oder überhaupt nicht nur, was du jetzt sagst, sondern was du jede Woche fast sagst, dass du da uns total interessante Zusatzinfos gibst und wahrscheinlich sagst du mir nur ein Drittel oder ein Zehntel von allem, was es gibt. Ne? Also ich muss dir ehrlich sagen, da muss ich einfach irgendwann abdrehen geistig, weil, ja, und deswegen sage ich auch, ob jetzt irgendeine maskierte Frau in Essos irgendwann einmal in der Nase gebohrt hat, ist für mich.
Ja.
Ich weiß nicht. Also, dass ich oder in der zweiten Staffel, ja, also dass ich mir das nicht merken kann, ist halt, wie soll ich sagen, da musst du mir und vielleicht auch vielen anderen Leuten zugestehen, dass uns da, dass das einfach nicht machbar ist. Und ja, aber cool. Ich meine, ich freue mich immer, wenn du da erweiterten Kontext bietest. Und ich bin mir sicher, draußen gibt es Leute, die das mehr zu schätzen wissen als ich oder mehr damit anfangen können als ich. Und wenn ihr was ergänzen wollt, fragen wollt, den Jens oder den Olaf und den Christopher, mich vielleicht, also ich meine, die anderen haben wenigstens die Bücher gelesen, dann lade ich euch herzlich ein. Entweder mit uns auf Twitter, auf Facebook unter fortsetzung.tv oder am besten direkt unter dem Artikel in Kontakt zu treten. Und wir sind eigentlich, glaube ich, auch ganz brav im Beantworten. Noch ist es ja halbwegs überschaubar, die Kommentare. Und ansonsten, ja, auf jeden Fall noch empfehlenswert die Game of Thrones Besprechungen von unseren Freunden Jenny beim Moviepilot und dem Simon bei Negativfilm, die auch immer einen Blick wert sind jede Woche.
Genau, und damit gibt es ein Wiederhören ganz am Ende der Staffel als zusätzliche 8. Folge, die wir produzieren, nur für euch.
Das wusste ich jetzt. Okay.
Ja.
Ja, ich wollte das noch nicht, aber okay, ich wollte das irgendwie.
Habe ich das gespoilert?
Nein, aber ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt noch zuhören. Ich wollte das etwas prominenter platzieren, diese Information, das nächste Mal dann am Anfang gleich. Okay, aber ja, gut, ja, wir werden eine 8. Zusatzepisode machen und wieder in der 4er-Runde der letzten 2 Staffeln mit Simon und Jenny. Freue ich mich sehr drauf. Jens, es war mir ein Vergnügen. Schön, dass du auch diese Woche wieder vorbeigeschaut hast.
Mir auch, danke. Die nächsten beiden Male geht es leider nicht, bin verhindert.
Wir werden uns bemühen, dir keine Schande zu machen. Aber du wirst es dann eh ergänzen.
Genau.
Als Kommentar. Und ja, nochmal die Aufforderung, meldet euch. Wir freuen uns auf Feedback und alles erlaubt. Jens,
ja. Baba. Servus.